7 Uhr. Hast du dich beim Bumsen schon mal im Spiegel beobachtet? Hatte die Rothaarige gefragt. Und als Tim zugegeben hatte, dass dies nicht der Fall sei, hatte sie darauf beharrt, dass er es einmal ausprobieren solle. So standen sie vor dem mannshohen Spiegel im Badezimmer und probierten, als plötzlich das Telefon klingelte. Das Geräusch ließ Tim heftig zusammenzucken und das Mädchen schimpfte: »Autsch, pass doch auf!« Zuerst wollte Tim das Klingeln gar nicht beachten, doch das beharrliche Eindringen der Außenwelt ließ seine sexuelle Lust erschlaffen. Und so ließ er das Mädchen vor dem Spiegel stehen und schlurfte ins Schlafzimmer. Das Telefon stand auf einem Stuhl unter den Kleidungsstücken des Mädchens. Tim wühlte den Hörer hervor, drückte ihn sich ans Ohr und sagte: »Ja?« »Staatssekretär Fitzpetersen?« Es war die Stimme eines Mannes in mittlerem Alter. »Am Apparat, wer ist denn da?« »Die Evening Post, Sir. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie zu so früher Stunde anrufe, aber ich wollte Sie fragen, ob es stimmt, dass Sie sich scheiden lassen.« Tim ließ sich schwer auf den Stuhl fallen. »Wer zum Teufel hat Ihnen das gesagt?« »Der Informant hat eine Frau erwähnt, die sich Dizzy Disney nennt. Kennen Sie die Dame?« »Nein, ich habe noch nie von ihr gehört.« Tim gewann seine Fassung wieder. »Und es ist eine Unverschämtheit, mich am frühen Morgen wegen irgendwelcher dummen Gerüchte zu wecken.« Er legte auf. Das Mädchen kam ins Schlafzimmer. »Du bist ja ganz blass«, sagte sie. »Wer war denn dran?« »Wie heißt du?«, fuhr Tim sie an. »Dizzy Disney.« »Mein Gott!« Seine Hände zitterten plötzlich. Er sprang auf. »Irgendwelche Zeitungsschmierer haben das Gerücht aufgeschnappt, dass ich mich scheiden lassen möchte.«
»Sowas kriegen die Zeitungen doch am laufenden Band zu hören, wenn es um bedeutende Persönlichkeiten geht.«
»Die wussten aber deinen Namen.«
Er ballte die linke zur Faust und hämmerte sie in die offene Handfläche der rechten.
»Wie konnten die das so schnell herausfinden? Was soll ich denn jetzt tun?«
Sie wandte ihm den Rücken zu und zog ihren Schlüpfer an. Tim starrte aus dem Fenster. Der graue Rolls-Royce stand immer noch an Ort und Stelle. Doch jetzt saß niemand mehr hinter dem Steuer. Tim fragte sich, wohin der Fahrer gegangen sein mochte, und ärgerte sich im gleichen Augenblick über diesen nebensächlichen Gedanken. Er versuchte, die Situation kühl und sachlich einzuschätzen. Irgendjemand musste beobachtet haben, wie er mit dem Mädchen den Club verlassen hatte, und dieser jemand hatte die Information an einen Reporter weitergegeben. Und vermutlich hatte der Informant seine Beobachtung mit der Scheidungsgeschichte ausgeschmückt, um eine möglichst dramatische Wirkung zu erzielen. Doch Tim war sicher, dass niemand gesehen hatte, wie er mit dem Mädchen in seine Wohnung verschwunden war.
»Pass mal auf«, sagte er. »Du hast gestern Abend zu mir gesagt, du fühlst dich nicht wohl, ja? Daraufhin habe ich dich aus dem Club gebracht und uns ein Taxi bestellt. Dann bin ich an meiner Wohnung ausgestiegen und du bist allein zu dir nach Hause gefahren. Alles klar?«
»Was immer du willst«, erwiderte sie desinteressiert. Ihre spröde Antwort brachte Tim in Rage.
»Um Himmels Willen, du bist in diese Sache verwickelt!«
»Das war ich. Aber jetzt, glaube ich, habe ich meine Rolle zu Ende gespielt.«
»Was soll das denn heißen?«
Jemand klopfte an die Tür. Tim sagte: »Ach du lieber Himmel, auch das noch!« Das Mädchen zog den Reißverschluss ihres Kleides zu. »Ich muss jetzt gehen.«
»Nein«, er packte sie bei den Schultern, »begreifst du denn nicht? Du bleibst hier im Schlafzimmer, ich mach die Tür auf. Wenn ich den Besucher hereinbitten muss, dann sei mucksmäuschenstill, bis er wieder verschwindet.«
Er zog sich die Unterhose an und streifte sich hastig den Bademantel über, wobei er sich durchs Wohnzimmer in Richtung Tür bewegte. An das Wohnzimmer schloss sich ein winziger Flur an, der zu einer Eingangstür mit Türspion führte. Tim drückte das Auge an das Guckloch und spähte hindurch. Der Mann auf dem Flur kam ihm irgendwie bekannt vor. Er hatte das Gesicht eines Boxers. Breitschultrig, massig und muskulös ging der Bursche als Schwergewichtler durch. Er trug einen grauen Mantel mit Samtkragen. Tim schätzte den Mann auf Ende 20. Er sah nicht gerade wie ein Zeitungsreporter aus. Tim schob den Riegel zur Seite, schloss auf und öffnete die Tür. »Guten Morgen«, sagte er. »Was kann ich für Sie tun?« Ohne ein Wort zu erwidern, stieß der Mann Tim zur Seite und schloss die Tür hinter sich. Dann stapfte er ins Wohnzimmer. Tim holte tief Luft und versuchte, nicht in Panik zu geraten. Er folgte dem Mann.
»Hören Sie mal, so geht das aber nicht«, sagte er. »Ich rufe die Polizei an, wenn Sie nicht auf der Stelle...«
Der Mann setzte sich.
»Dizzy«, rief er, »bist du da drin?«
Das Mädchen kam aus dem Schlafzimmer.
Der Mann sagte, »Mach uns einen Tee, Süße!«
»Kennst du diesen Mann?« fragte Tim fassungslos. Sie beachtete ihn gar nicht und ging in die Küche.
Der Mann lachte. »Ob sie mich kennt? Sie arbeitet für mich!«
Tim setzte sich. »Bitte, was hat das alles eigentlich zu bedeuten?«
»Immer mit der Ruhe.«
Der Mann schaute sich um. »Ich würde Ihnen ja gern das Kompliment machen, dass Sie eine schöne Wohnung haben, aber das kann man nun wirklich nicht behaupten. Dabei hatte ich etwas Schickes erwartet, Herr Staatssekretär. Übrigens, falls Sie mich nicht erkannt haben sollten, ich bin Tony Cox.«
Er streckte die Hand aus.
Tim übersah sie geflissentlich.
Cox sagte, »Ganz wie Sie wollen.«
Tim dachte nach. Der Name und das Gesicht kamen ihm tatsächlich bekannt vor. »Moment mal, ja, dieser Cox war ein ziemlich wohlhabender Geschäftsmann. Aber Tim konnte sich nicht erinnern, in welcher Branche Cox tätig war. Er glaubte, das Gesicht des Mannes in einer Zeitung gesehen zu haben. Der Artikel hatte irgendetwas mit der Beschaffung von Geldern für Schwulentreffs im East End zu tun gehabt.«
Cox wies grinsend mit dem Kopf in Richtung Küche. »Hat Ihnen das Vögeln Spaß gemacht?«
»Mein Gott«, stieß Tim hervor. Das Mädchen kam mit einem Tablett ins Zimmer, auf dem zwei Tassen Tee standen.
Cox fragte sie, »Hat ihm das Vögeln Spaß gemacht?«
»Was glaubst du denn?« gab sie säuerlich zurück. Cox holte seine Brieftasche hervor und nahm mehrere Geldscheine heraus.
»Hier ist deine Knete«, sagte er zu dem Mädchen. »Gute Arbeit, Süße, und jetzt verpiss dich.«
Sie nahm das Geld und steckte es in ihre Handtasche.
»Weißt du, Toni, was mir an dir am meisten gefällt? Deine vorbildlichen Manieren.«
Und ohne Tim noch einen Blick zu gönnen, stolzierte sie zur Tür.
»Ich glaube«, dachte Tim, »heute Nacht habe ich den größten Fehler meines Lebens gemacht.«
Die Tür knallte zu und die Rothaarige war verschwunden.
Cox zwinkerte Tim zu. »Sie ist ein nettes Mädel.«
»Sie ist die niederste Form menschlichen Lebens«, quetschte Tim hervor.
Aber, sowas sollten Sie nicht sagen. Sie ist schlicht und einfach eine gute Schauspielerin. Vielleicht hätte sie es sogar geschafft, in Spielfilmen mitzuwirken, hätte ich sie nicht schon vorher entdeckt.«
»Sie sind Zuhälter, nehme ich an.«
Zorn flackerte in Cox' Augen, doch er beherrschte sich. »Diesen kleinen Scherz werden Sie noch bereuen«, sagte er mit mühsam erzwungener Ruhe. »Dizzy tut alles, was ich ihr sage. Mehr brauchen Sie über mich und das Mädchen nicht zu wissen. Wenn ich Dizzy sage, halt die Klappe, dann hält sie die Klappe. Und wenn ich ihr sage, erzähl dem netten Mann von der News of the World, wie Staatssekretär Fitzpeterson dich verführt hat, dann tut sie das. Verstehen Sie, was ich damit sagen will?«
Tim erwiderte, »Ich nehme an, Sie haben bei der Evening Post angerufen.«
»Keine Bange. Ohne Beweise können die Zeitungsfritzen gar nichts unternehmen. Und nur drei Personen können bezeugen, dass sie eine vergnügliche Nacht hinter sich haben. Sie, Dizzy und ich. Sie selbst werden logischerweise den Mund halten. Dizzy hat keinen eigenen Willen und ich kann ein Geheimnis für mich behalten.«
Tim zündete sich eine Zigarette an. Allmählich gewann er seine Zuversicht zurück. Er hatte das sichere Gefühl, mit diesem Kerl fertig werden zu können.
»Das ist Erpressung«, sagte er. »Aber diesmal haben Sie Pech gehabt. Ich habe nämlich kein Geld.«
»Ziemlich warm hier drin, nicht wahr?« Cox stand auf und zog seinen Mantel aus.
»Tja«, fuhr er dann fort, »wenn Sie kein Geld haben, müssen wir uns überlegen, was Sie mir stattdessen geben können.«
Tim runzelte die Stirn. Plötzlich sah er seine Felle wieder wegschwimmen.
Cox fuhr fort, »In den letzten paar Monaten haben ungefähr ein halbes Dutzend Firmen sich darum geprügelt, die Bohrrechte für ein Nordseeölfeld namens Shield zu bekommen. Stimmt's?«
Tim konnte kaum glauben, was er da hörte. Hatte dieser Schmalspur-Gangster etwa Verbindungen zu einem der angesehenen Unternehmen, die sich um die Bohrrechte beworben hatten? Er nickte. »Aber es ist zu spät, als dass ich noch Einfluss auf das Ergebnis nehmen könnte. Die Entscheidung ist bereits gefallen. Heute Nachmittag wird das Energieministerium öffentlich bekannt geben, welches Unternehmen die Bohrlizenz bekommt.«
»Immer hübsch langsam.
Ich weiß, dass es zu spät ist, an der Vergabe der Lizenz noch was zu ändern. Aber Sie könnt mir jetzt schon sagen, wer diese Lizenz bekommen hat.
Tim starrte Cox verblüfft an.
Mehr wollte der Kerl nicht?
Das war ja zu schön, um wahr zu sein.
Was könnten Sie mit dieser Information schon groß anfangen? Fragte er. Im Grunde genommen gar nichts. Aber ich werde die Information gegen eine andere eintauschen. Wissen Sie, ich habe mit einem bestimmten Herrn, einem Freund, ein Geschäft abgeschlossen. Also dann, wer bekommt die Lizenz?
Es ist so einfach, dachte Tim. Zwei Worte und dieser Albtraum ist zu Ende. Sicher, ein Vertrauensbruch wie dieser konnte seine Karriere ruinieren, aber wenn er sich in Schweigen hüllte, war seine Karriere mit Sicherheit im Eimer.
Cox sagte, »Wenn Sie nicht wissen, was Sie tun sollen, dann denken Sie ganz einfach an die Schlagzeilen. Der Staatssekretär und die Schauspielerin. Erst bumst er mich und dann will er mich nicht zum angetrauten Weibe nehmen«, sagte das Showgirl unter Tränen.
»Halten Sie den Mund«, sagte Tim. »Die Hamilton Holdings bekommt die Bohrrechte.« Cox lächelte.
»Mein Freund wird sehr zufrieden sein«, sagte er. »Wo steht das Telefon?«
Tim wies mit dem Daumen über die Schulter. »Schlafzimmer«, sagte er müde. Cox ging ins Schlafzimmer und Tim schloss die Augen. Wie naiv er gewesen war. Wie hatte er glauben können, dass ein junges Ding wie Dizzy sich Hals über Kopf in einen Mann wie ihn verlieben könnte? Er war der gutgläubige Trottel in irgendeinem ausgeklügelten Plan, der ein paar Nummern größer war als eine läppische Erpressung. Tim konnte Cox reden hören.
»Lasky, ich bin's. Hamilton Holdings bekommt die Bohrrechte.« »Ja? Was?« »Die öffentliche Bekanntgabe findet heute Nachmittag statt.« »Okay. Und wie sieht es nun mit Ihrem Teil unserer Abmachung aus?«
Einige Sekunden Stille. Dann?
»Heute? Fantastisch. Sie haben mir den Tag gerettet, Kumpel.« »Und welche Fahrtroute?«
Wieder eine Pause.
»Sie glauben, es ist die übliche Route. Was soll das heißen? Sie sollten doch...« »Ja, schon gut, schon gut. Bis dann.«
Natürlich hatte Tim von Felix Lasky gehört. Er war ein alternder Senkrechtstarter im Londoner Geschäftsleben. Doch Tim war emotionell zu erschöpft, um angemessen erstaunt zu sein, als er diesen Namen hörte. Er war jetzt beinahe so weit, dass er jedem alles geglaubt hätte. Cox kam ins Zimmer zurück. Tim stand auf.
Cox sagte, »Tja, das war ein schöner, erfolgreicher Morgen. Jedenfalls für mich. Nehmen Sie es nicht so schwer, alter Junge. Trösten Sie sich mit dem Gedanken, dass Sie ein so heißes Gerät wie Dizzy nie mehr ins Bett kriegen.«
»Würden Sie jetzt bitte gehen?« sagte Tim.
»Gern, aber da wäre vorher noch eine Kleinigkeit zu regeln. Geben Sie mir Ihren Bademantel.«
»Warum?«
»Ich werde es Ihnen zeigen. Machen Sie schon.«
Tim war zu niedergeschlagen, um zu widersprechen. Er zog den Bademantel aus und reichte ihn Cox. Dann stand er in der Unterhose da und wartete. Cox warf das Kleidungsstück beiseite.
»Bevor ich gehe, möchte ich Sie kurz an den Zuhälter erinnern«, sagte er.
Dann hämmerte er Tim die Faust in den Magen. Tim klappte zusammen wie ein Taschenmesser und übergab sich vor Schmerz. Cox streckte den Arm aus, packte Tims Genitalien mit seiner riesigen Pranke und drückte zu. Tim versuchte zu schreien, bekam aber nicht genug Luft. Er riss den Mund zu einem lautlosen Jaulen auf, während er verzweifelt nach Atem rang. Cox ließ Tim los und verpasste ihm einen Tritt, worauf Tim zu Boden stürzte und sich zusammenkrümmte. Tränen schossen ihm in die Augen. Kein bisschen Stolz war ihm geblieben, kein Rest von Würde. Er keuchte,
»Bitte, tun Sie mir nicht mehr weh.«
Cox lächelte und zog seinen Mantel an.
»Jetzt noch nicht«, sagte er und ging.